Wann hast du zuletzt einen Schirm gekauft? Es gibt ja bekanntlich Sonnenschirme, Regenschirme und. Deshalb sprechen wir heute mit Michael Ornig, Leiter Marketing und E-Commerce bei der Firma Doppler, die ihr wahrscheinlich durch die kleinen Regenschirme namens Knirps kennt. Wir reden darüber, wie es ist, als Unternehmen einerseits eine D2C-Strategie aufzubauen, Marktplätze wie Amazon gut für sich zu nutzen und wie man auf kulturelle Unterschiede auch in der Sortimentsplanung eingehen kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade euren Lieblings-E-Commerce-Inspiration-Podcast. Heute zu Gast der liebe Michael Ornig. Michael, schön, dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung, Thomas.
Sehr, sehr gerne. Also, der liebe Michael und ich, wir haben uns zuletzt bei einem Event von Monobund getroffen, beim Digital Growth Summit. Ich glaube, er hat so geheißen. Und da hat der Michael einen mega coolen Vortrag zum Thema E-Commerce gemacht, auch ganz stark im Bereich D2C-Strategie, welche Learnings er mitnehmen konnte und dergleichen. Und ich habe gesagt, Michi, wenn du schon Zeit hast, dann würde ich dich sehr, sehr gerne in den Podcast einladen und dass du da auch dein Wissen gleich nachhaltig bei uns teilst. Der Michael und ich, wir kennen uns schon einige Jahre, damals noch aus meinen Beratungszeiten vor, ich glaube, 5 Jahren mittlerweile. Du bist seitdem bei Dopplerschirme aktiv, hast auch schon in der Zeit sicher sehr, sehr viel ausprobiert, kennst doch die Zeit vor und nach Lockdown oder auch während dem Lockdown und bist noch immer jetzt Marketing- und E-Commerce-Leiter bei Dopplerschirme. Aber bevor ich da jetzt meinen Schirm zu groß spanne für dich, würde ich sagen, Michael, einfach mal Ball zu dir rüber. Wer bist du, was machst du, was hast du vielleicht heute auch zum Frühstück gegessen?
Ja, Frühstück war heute kurz, nachdem ich in der Früh Abschlussgespräch im Kindergarten hatte für meinen zweiten Sohn. Wer bin ich, was mache ich? Also die letzten 6 Jahre bin ich jetzt bei der Firma Doppler, eben verantwortlich für den Bereich Marketing und E-Commerce, wie du schon gesagt hast. Und was macht Doppler? Wir sind grundsätzlich mal Hersteller von Schirmen, also sowohl von kleinen Regenschirmen als auch von den Sonnenschirmen in allen Größen, egal ob für den Garten zu Hause, für den Balkon oder auch für den Gastgarten. Also wir bieten auch personalisierte Schirme an, beispielsweise den Experten von morgen Regenschirm, den du dann gern beim nächsten Event verteilen darfst. Und genau, ein sehr wachsender Bereich bei uns ist auch die D2C-Branche, vor allem über Online. Und von den Produkten her haben wir über die Jahre auch den Schirm erweitert, von der Näherei her betrachtet, um Sitzauflagen für den Outdoor-Bereich und auch die letzten Jahre sehr stark um Möbel für den Outdoor-Bereich. Und genau, die Firma Doppler, ein mittelständisches österreichisches Unternehmen. Unsere größten Marken sind Doppler und Knirps. Also Knirps, der Erfinder des zusammenlegbaren Regenschirms. Und wir haben Standorte in Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien und in Asien.
Sehr, sehr cool. Das heißt, Unternehmensgruppe an sich relativ groß, vom kleinen Schirm bis zum großen Schirm. Das hat wahrscheinlich auch in verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Peaks. Vielleicht wichtige Frage, wie du sagst, du bist Leiter Marketing und E-Commerce. Was deckt das dann bei dir so für Bereiche ab? Womit beschäftigst du dich tagtäglich? Und was mich persönlich immer sehr interessiert, wie behält man bei so einer großen Unternehmensgruppe überhaupt noch den Überblick?
Ja, also bei uns zum Team gehören die Bereiche auf Marketingseite für Produktentwicklung, also geht hin bis zur Konstruktion der Produkte. Dann der Bereich Grafik und Produktmarketing, wo dann das Ganze entsprechend aufbereitet wird, dass zum Schluss auch jemand kaufen wird. Der Part Promotion, also sowohl Performance-Marketing als auch Pressearbeit, Inserate, Influencer-Kooperationen, Social Media und dann der ganze, sagen wir, klassische E-Commerce-Bereich, wo jetzt bei mir im Team mittlerweile nur noch der Shop und die Marktplätze sind, sozusagen von der technischen Seite, vom ganzen Listing, von der Bewerbung her. Sobald der Kunde dann bestellt hat, geht es dann in eine zentrale Kundenservice-Abteilung, die wir vor 1,5 Jahren gegründet haben.
Okay, sehr, sehr cool.
Wie behält man einen Überblick? Das frage ich mich selber auch nochmal.
Sehr gut.
Also von mir persönlich her ist es so, dass für jeden der Bereiche einen eigenen Teamleiter gibt. Das hat so eine Struktur, die letzten Jahre so gewachsen ist. Das macht es natürlich im Alltag deutlich leichter. Tatsächlich fordern uns aber besonders die vielen Sprachversionen und Landesorganisationen zum Teil echt heraus. Den Knirps-Shop beispielsweise gibt es in der Schweiz mit eigenem Landespartner, bald auch in Tschechien mit eigenem Landespartner und von uns selbst in 4 Sprachen betrieben. Dann gibt es eben im Shop an sich schon mal die Frontends für Knirps, für Doppler und für die Doppler-Manufaktur. Es ist schon einiges an Komplexität dann am Ende, an gerade auch in Richtung CMS, Datenverwaltung etc.
Mhm. Magst du mal vielleicht ganz kurz erklären, wie schaut so ein Tag bei dir aus? Wie kann man sich so eine strategische Position in einem, ich will jetzt schon fast sagen, Konzern vorstellen? Wie kommst du in die Arbeit? Was sind so deine Daily Tasks? Also wie gestaltet man seinen Tag, wenn man so einen großen Überblick behalten muss?
Naja, der Tag ist meistens sehr, sehr gut durchgetaktet vom Kalender her, schon die ein, zwei Wochen zuvor. Manchmal fühlt es sich so ein bisschen an wie ein Hamsterrad, oder? Also dass die Termine, die wo du einen nach dem anderen dann absolvierst. Aber ich schaue halt bewusst für mich, dass ich halt nicht nur die Zeit in Gesprächen verbringe, die natürlich wichtig sind, gerade jetzt aus der Führungsperspektive, einfach auch nah an den Leuten dran zu sein und was läuft, sondern dass einfach auch Zeit bleibt, sich auch mal umzuschauen, einfach um auch die Dinge, die wir selbst gemacht haben, anzuschauen, aber auch vom Markt her, nicht nur vom Mitbewerb, sondern besonders was machen andere Branchen, wo kann man was lernen, was kann man sich abschauen. Mhm. Das ist mir immer wichtig, auch im Kalender Zeit einzuplanen, um den Blick in die Zukunft zu wagen oder zu schauen, wo wir uns verbessern können.
Ja, ich glaub, viele erwischen sich da manchmal dabei. Also wenn ich jetzt in meinen Kalender schaue und die nächsten zwei Wochen schaue, ist auch immer so, sag mal, ein Tag sind Calls. Das sind natürlich auch wichtige Calls für die Zukunft. Aber ihr, wie du richtig gesagt hast, sich auch umzuschauen, also die Gegenwart nicht ganz außer Acht zu lassen, was passiert gerade so rund um mich herum, reflektieren, was ist die letzten Tage passiert und wie haben sich vielleicht andere entwickelt, die auch im selben Gewässer mitschwimmen, ja. Dass auch die Positionierung sich vielleicht über die Jahre nicht verändert. Du hast ja schon gesagt, beziehungsweise ich habe am Anfang schon kurz gesagt, du warst schon vor Lockdown im Unternehmen, du warst während dem Lockdown im Unternehmen, du bist jetzt auch danach noch dort aktiv. Da verändern sich die Marktgegebenheiten und da verändern sich auch die Player, die am Markt kommen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich sage jetzt mal so, in eine Nische reingrätschen, kleine Schirme zum Beispiel, hat sich sicher auch schon mal jemand gedacht, hat natürlich mit euch einen relativ großen Konkurrenten. Aber wenn ich die gar nicht am Schirm habe und auf einmal merke ich, meine Marktanteile werden einfach nur kleiner und ich kann mir nicht ganz gut erklären, warum es so ist, dann wäre es vielleicht ganz praktisch, sich auch mal Gedanken zu machen, wie so der strategische Nährboden aktuell ausschaut.
Ja, also wir haben sicher mit unseren Marken in unserer Nische eine sehr gute Platzierung und einen sehr guten Bekanntheitsgrad. Gerade jetzt die Marke Knirps im deutschen Umfeld, deutschsprachigen Umfeld, wo manche einfach zum Taschenschirm einfach Knirps sagt. Mhm. Das hilft natürlich, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, das sind extreme Umwälzungen gewesen die letzten Jahre. Also erst in der Corona-Phase ein extremer E-Commerce-Boom. Jetzt dann eine Phase gewesen, wo einfach Transportkosten, gerade bei unseren großen und schweren Produkten, eine Riesenherausforderung waren. Mhm. Von Import her passt es mittlerweile wieder innereuropäisch. Der Transport ist nach wie vor extrem teuer geworden, also aufs Kilo gerechnet. Also wenn ich jetzt bei uns an einen Sockel denke, der kann bis zu 140 Kilo wiegen, wenn ich jetzt ein Sockel, Granitsockel für einen großen Pendelschirm brauche. Und da sind einfach die Transportkosten ein großer Faktor. Und auch generell der Marktentwicklung war sehr spannend. Also von Lockdown eben Boom bei den E-Commerce-Händlern, zwischendurch die Baumärkte total geboomt, jetzt gerade eher wieder schwierigeres Marktumfeld, glaube ich, für alle Marktbegleiter auch. Ja. Und genau, dann einmal das Wachstum stabil zu halten, ist durchaus eine Herausforderung.
Mhm. Bleiben wir vielleicht kurz bei dem Logistik-Part, weil das habe ich dich damals bei dem Event auch gefragt. Du hast gerade gesagt, so ein Sockel kann bis zu 140 Kilo haben. Das weiß ich immer dann, wenn Bekannte oder Verwandte mich fragen, ob ich den vielleicht herumschieben darf, weil das nicht mehr jeder herumbewegen möchte auch. Ihr habt aber auf der anderen Seite auch Knirps, wie du gesagt hast. Und ich fand es auch lustig, dass du gesagt hast, dass sich der Sprachgebrauch Knirps in kleiner Regenschirm sozusagen eigentlich das Gleiche ist. Ich habe gleich an Labello und Lippenpflegestift denken müssen und ich glaube, ich bin auch so aufgewachsen, dass man zum kleinen Regenschirm Knirps sagt. Habe damals aber nie gewusst, dass das wirklich eine Marke ist. Ich dachte einfach, das steht so im Duden und dass das halt so eine ganz einfache Bezeichnung dafür ist. Aber Thema Logistik nochmal. Ihr verkauft einerseits kleine Knirpse, aber ihr verkauft auch riesengroße Sonnenschirme. Wie geht man das logistiktechnisch auch im Sinne des Endverbrauchers am besten an, dass es fürs Unternehmen noch Sinn macht, beides zu verkaufen?
Ja, Logistik ist für uns eine sehr große Herausforderung. Eben, wie du gesagt hast, einerseits Gewicht, andererseits auch die Abmessungen. nicht jeder Carrier nimmt so lange Gegenstände auch mit, jetzt gerade im Paketdienst. Und wir kommen ja eigentlich als Unternehmen vom klassischen Handelsgeschäft raus. Also wir sind darauf ausgelegt, große Paletten, viele Stück an unseren Handelskunden zu liefern, damit der dann an den Endverbraucher liefert. Und das Wachstum im Direktgeschäft, also sowohl für unseren eigenen Shop als auch im Dropshipment, hat uns logistisch ganz schön vor Herausforderungen gestellt die letzten Jahre. Genau, also wir haben jetzt hier am Standort sozusagen zwei Kommissionierlinien, also einmal für die kleinen Regenschirme, wo wir mit Hochregallager unterwegs sind, und auf der anderen Seite dann auch die großen Sonnenschirme im Blocklager, die einfach vom ganzen Handling her völlig anders sind, wo du zum Teil dann zwei Personen brauchst, um auch entsprechend die Sockel zu bewegen oder bei der Zustellung im Speditionsgeschäft bist. Was im E-Commerce immer noch spannend ist in der Abwicklung. Also ich weiß nicht, ob du schon mal was mit Spedition geliefert hast, aber wir kriegen es regelmäßig mit, dass halt das ganze Thema mit Terminvereinbarung, der Kunde muss vor Ort sein im Idealfall, dann liefert der Spediteur womöglich nur bis zur Bordsteinkante, der Kunde hätte es aber gerne am liebsten im Garten auf der Terrasse. Mhm. Das sind schon auch einige Themen dann im Nachgang im Kundenservice, die einem dann begegnen.
Ich glaube auch, also so Last-Mile-Themen bei Spedition, es ist ja jetzt nicht so, dass du einfach einen Postschein reinbekommst und dir bei der nächsten Postbox deinen 140-Kilo-Sockel abholst, sondern wenn du es verpasst hast, gibt es einen zweiten Zustelltermin. Wenn der zweite Zustelltermin nichts wird, dann muss man meistens irgendwo eine gute Lösung finden, dass das für beide Seiten noch irgendwie Sinn macht, weil auf der einen Seite will der Endkunde dann wahrscheinlich nicht nochmal die Spedition bezahlen, auf der anderen Seite denkt ihr euch, das Ding wieder einlagern, ist jetzt auch nicht gerade das Schönste, was man sich vorstellt, aber so Last-Mile-Thematiken sind ja gang und gäbe. Aber du hast eh schon gesagt, die Herausforderung nimmt man an als D2C-Unternehmen. Davor war der Handel natürlich ein bisschen einfacher. Ich gebe einen riesen LKW in Auftrag, bespiele damit große Handelsunternehmen, die laden das aus und kümmern sich dann um die Last-Mile, und ich bin dann reingewaschen sozusagen. Also natürlich von der Abnahmemenge eine andere ist, aber natürlich, wenn ich eine gewisse Kundennähe auch haben mag, ist es nicht verkehrt, als D2C-Unternehmen natürlich auch die Herausforderung anzunehmen. Vielleicht auch gleich so beim Thema Herausforderung. Du bist jetzt schon einige Jahre im D2C-Bereich drin. Ihr habt eine gewisse D2C-Strategie, die ihr auch verfolgt. Was kommen da für Herausforderungen auf einen zu, überhaupt als, sag ich jetzt mal, eingesessenes Unternehmen?
Also ich möchte uns jetzt nicht direkt als D2C-Unternehmen bezeichnen. Also klar, der Online-Bereich ist sehr stark wachsend. Wie gesagt, nicht nur aus den eigenen Kanälen heraus, sondern auch aus dem Online-Handel unserer Kunden, wo wir das Fulfillment in vielen Fällen über Dropshipping übernehmen. Also große Online-Händler oder auch teilweise die Baumärkte mit großen Online-Shops. Aber das führt natürlich, das verstärkt ja eigentlich die Veränderung in der Logistik noch mehr. Also weil es nicht nur der eigene Kanal ist, sondern auch die anderen Kanäle oben dazu draufkommen. Also wie gesagt, der Handel ist bei uns nach wie vor eine ganz, ganz wichtige Säule, und unser Hauptkunde ist definitiv der Handelskunde, der dann vor Ort das Produkt wieder weiterverkauft. Gleichzeitig haben wir einfach schon vor mehreren Jahren gesehen, also noch vor meiner Zeit bei Doppler, ist von der Geschäftsführung erkannt worden, dass der Wunsch vom Konsumenten noch da ist, direkt beim Hersteller zu kaufen, und dem hat man sich gestellt. Natürlich auch gegen den einen oder anderen Widerstand von Kundenseite. Ich denke, in Summe hat sich's für uns definitiv gelohnt, weil wir den Online-Kanal ja nicht nur als Absatzkanal sehen, sondern vor allem auch als Werbekanal. Dass wir damit auch was verkaufen, hilft natürlich, die Werbebudgets in der Form aufstellen zu können. Aber für uns ist es noch viel mehr nicht der Werbekanal, der im Fokus ist. Das ist einerseits den Schirm generell einfach vielleicht nicht unbedingt bekannter, aber auf jeden Fall attraktiver und begehrenswerter zu machen. Also Regenschirm hat das Problem, einfach als Mitnahmeartikel im Kastenbereich gesehen zu werden, vielleicht auch bei der Drogerie für Preispunkte, wo wir nicht unbedingt hin wollen, weil wir sagen, wir wollen Qualität liefern. So, jetzt musst du den Kunden erst überzeugen, auch mal 30, 40, 50, 60 Euro für einen Regenschirm auszugeben, um mal entsprechend die gute Qualität und Funktionen zu bekommen. Mhm. Also da sehen wir wirklich online als ganz wichtigen Kanal, um da Bekanntheit und begehrenswerte Marke zu schaffen. Aber klar, wenn dann die ersten Verkäufe reinkommen, dann beginnt erstmal die Herausforderung. Dann geht es um logistische Themen, wie wir schon gesagt haben, dann geht es um Kundenservice. Es geht plötzlich um viele kleine Pakete, die rausgehen statt ein paar große. Es geht um Retouren, die es in der Form, in der Masse vorher nicht gab. Es geht um Personal, das du brauchst, um ja, um rechtzeitig reagieren zu können, wenn der Kunde seine Anfrage schickt. Es geht um buchhalterische Themen, um steuerliche Themen. Also da kommt schon einiges auf einen zu, wenn man diesen Schritt geht.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Wo verkauft ihr generell sonst noch so eure Produkte? Das heißt, gesagt, ihr habt, also ich weiß, dass es Dropshipping beispielsweise gibt. Habt ihr Marktplätze oder ähnliches auch im Einsatz? Genau.
Also neben dem eigenen Online-Shop sind wir auch auf Marktplätzen aktiv. Das größte natürlich Amazon. Ich denke, das ist bei den meisten Unternehmen gleich, aber es gibt einige weitere Marktplätze, die für uns interessant sind. Also gerade der Regenschirm im Modebereich, Accessoire-Bereich. Mhm. Mit der Manufaktur machen wir gerade so einen kleinen Test auf Etsy, weil wir gesagt haben, das könnte da vielleicht reinpassen von der Nische her. Mhm. Und im Sonnenschirmbereich sind wir überall, wo man Gartenprodukte oder Baumarkt etc. findet.
Okay. Also habt ihr so viele Learnings bei den Marktplätzen an sich gemacht? Also wenn wir jetzt vielleicht bei Amazon bleiben oder dergleichen, was war das ein No-Brainer, dass das funktioniert hat, oder gab es da auch so ein paar Herausforderungen, das, wo du gesagt hast, das hätte ich schon gern davor auch mal gewusst?
Also das Marktplatzgeschäft ist eine völlig eigene Welt aus meiner Perspektive. Und ja. Also ich selber komme jetzt doch schon einige Jahre aus dem E-Commerce raus, auch aus meiner vorigen Funktion, aber das Thema Marktplatz war jetzt dann doch die letzten 6 Jahre bei Doppler neu für mich erstmal. Und ja, also da, manches hätte ich schon gern vorher gewusst, ja, definitiv. Also eigentlich die Komplexität, die dahinter steckt, es sieht erstmal sehr einfach aus. Ich liest mein Produkt rein, ich kriege die Bestellung raus, Thema erledigt. Aber du musst erstmal deine Schnittstellen entsprechend im Griff haben, dass du die Listings sauber rausbringst. Auch buchhalterisch nochmal eine völlig andere Liga als der eigene Verkauf, dass du die Daten richtig aufbereitest, dass du erstmal so Amazon-Export auch verstehst, was da alles an Kostenpositionen aufschlägt. Auch, dass du die Kosten im Griff hast, weil du plötzlich die Provision hast, du hast die Werbekosten entsprechend auf dem Marktplatz, um dich durchzusetzen, also ohne Werbung zumindest aus meiner Sicht wenig Chancen, da auch wirklich was zu verkaufen. Genau, so. Und obendrauf nochmal sehr strenge Kontrolle auch der Lieferzeiten, wo du beim eigenen Job vielleicht nur gewisse Flexibilität hast. Also wir sind ein sehr saisongetriebenes Geschäft. Also wenn die Sonne scheint beispielsweise, dann geht es runter im Sommer. Mhm. Andersrum, wenn es im Winter regnet dann oder Black Friday gerade zufällig ist, dann ist entsprechend der Peak bei den Regenschirmen. Und da halt dann wirklich kontinuierlich die Lieferfristen vom Marktplatz einzuhalten, ist auch echte Herausforderung, wo man dann auch wieder schauen muss, wie man intern dann die Ströme steuert, um diese Termine einhalten zu können.
Mhm. Habt ihr aber mittlerweile auch schon, ich sage jetzt mal, die ganzen schwarzen Wochen und dergleichen, auch mittlerweile schon Erfahrungswerte, dass das funktioniert, oder? Also es wird wahrscheinlich in der ersten Woche ein bisschen schwierig oder im ersten Jahr ein bisschen mühsamer vonstatten gegangen sein, aber ihr habt, glaube ich, jetzt schon einen guten Testrahmen gehabt, dass das auch funktioniert, oder?
Also die ersten 1 oder 2 Jahre, wo wir bei diesem ganzen Black-Dingsbums da mitgemacht haben, ja, das war auch logistisch echt ein Thema, weil wir, um ehrlich zu sein, nicht damit gerechnet hätten, dass es so gut funktioniert.
Ja.
Im zweiten Jahr gleich nochmal, wenn wir so über der Gedanke waren, vielleicht war das eher Eintagsfliege im ersten Jahr, aber das haben wir auch dann echt bitter bezahlt mit Bewertungen damals, und wir haben daraus gelernt, also auch alle Kunden, die uns damals vielleicht abgestraft haben, sorry. Also die erste Black Week, die richtig gut funktioniert hat, war logistisch echt eine Herausforderung, das dann zu erfüllen. Aber wir haben einen sehr fitten Logistikleiter, der die ganze Zeit am Optimieren ist und der auch mittlerweile sehr viel aufs Wetter schaut. Also es ist ein spannendes Learning. Also er ist, glaube ich, der am besten informiert ist, wie nächste Woche das Wetter sein wird. Weil er sich auch ständig mit irgendwelchen Forecasts auf YouTube oder so beschäftigt, die Langwetterperspektive, wie wird sich das nächste Monat entwickeln, so die ganze Großwetterlage. Und wir haben jetzt auch gelernt, viel flexibler zwischen den verschiedenen Teams die Kapazitäten umzulagern, um einfach Peaks besser abfedern zu können.
Das ist ein mega cooles Learning. Also zu sagen, dass man eigentlich einen Monatswetterbericht sich anschauen kann, um entsprechend daraus Prognosen abzuleiten, welches Sortiment sich besser verkaufen wird. Beispiel, ich glaube, der April war es, da war es noch immer saukalt. Ich glaube, letztes Jahr war es extrem heiß. Wird sich wahrscheinlich auch in eurem Sortiment Produktverkauf entsprechend gespiegelt haben, wenn jetzt noch nicht die Leute alle ihre Sonnenschirme aufrüsten müssen, sondern sich vorm Regen wappnen eigentlich und sich denken, okay, ich brauche leider doch noch einen Regenschirm. sehr, sehr spannender Insights, da auch ein bisschen flexibler zu sein, auch vielleicht im Performance-Marketing. Hast du jetzt konkret nicht gesagt, also kann ich mir so vorstellen, wenn ich weiß, okay, die nächsten zwei Wochen Schlechtwetterphase, brauche ich jetzt nicht den Sonnenschirm in die bezahlte Werbung reinknallen, okay, sondern werde entsprechend mein Performance-Marketing darauf schulen. Also ich sehe so ein Strategie-Meeting bei euch und es beginnt mit einem Wetterbericht. Also das wäre meine Vorstellung gerade.
Das wäre schön, wenn das so klappen würde. Also so, wenn du mir sagen könntest, wie nächstes Jahr das Wetter wird, wäre es natürlich schön.
Ja, genau.
Also, aber es schwankt tatsächlich viel stärker, als es mir selber, bevor ich damit beruflich so zu tun hatte, eigentlich vorgestellt hätte. Also ich nehme jetzt den Mai 2023, der komplett verregnet war, am Anfang zumindest.
Ja, voll.
Dann am Ende vom Mai, wo ein extremer Peak drin war, wo so, also sowohl vom Handel weg als auch online plötzlich gefühlt jeder Sonnenschirme bestellt hat, wo man dann Anfang Juni wirklich extrem unter Druck war, das alles rauszubringen. Jetzt haben wir beispielsweise dieses Jahr für den Juni extrem Logistikkapazitäten geplant gehabt und dann war der komplette Juni völlig verregnet, eigentlich seit Ende Mai kein Wetter mehr, was zum Sonnenschirm kaufen eigentlich. Ja, plötzlich hast du die Kapazitäten da und fragst dich, okay, kann ich die Schicht überhaupt so aufrechterhalten? Ja. Wie beschäftigst du zum Teil sogar das Personal, das jetzt hier vor Ort ist? Und wie planst du jetzt auch die nächsten Monate? Wird das Wetter so bleiben? Oder kommt doch noch der erhoffte Sommer? Also wie gehst du damit um? Also diese Kapazitätsplanungen sind schon immer spannend. Und du hast selber auch angesprochen, das Thema Performance-Marketing. Also auch das ist natürlich sehr auf das ganz aktuelle Wetter abgestimmt. Also wie hoch du die Budgets schraubst. Die Effizienz ist einfach sehr, sehr abhängig vom Wetter.
Mhm. Ich finde es aber bis heute immer noch lustig. Also wenn man sich eine Woche im Vorhinein einen Wetterbericht anschaut, man glaubt zu wissen, was für ein Wetter kommt. Und einen Tag später ist wieder alles anders. Ich denke mir, wir sind im Jahr 2024 und manchmal können wir bis heute nicht das Wetter gut vorhersagen. Da wird sich wahrscheinlich der Logistik auch am Schädel greifen und sich denken, da ist gestanden 20 Grad Regen, wir haben 30 Grad Sonne. Ich meine, so extrem ist es dann wahrscheinlich auch wieder nicht, aber ich kann mich ja gut an die Frühlingstage erinnern, wo du denkst, morgen ist es soweit, morgen kriege ich meine Sonnenstrahlen noch ab. Und dann schaust du in die Regenwolke und denkst da, warum Österreich, warum? Aber ja, gut, cool.
Gerade diese Wetterschwankungen sind für uns auch ein Faktor, warum wir immer mehr Wert auf das Thema Internationalisierung legen. Mhm. Also es ist einfach eine Wachstumsperspektive mit anderen Ländern, aber es ist vor allem auch, dass wir gelernt haben, irgendwo in Europa regnet es eigentlich immer. Mhm. Im Unterschluss wird auch irgendwo die Sonne scheinen.
Stimmt, ja.
Und genau, das ist eigentlich gerade bei den Sonnenschirmen waren wir sehr fokussiert noch auf den deutschsprachigen Raum die letzten Jahre und gehen da jetzt auch verstärkt ins europäische Nachbarland hinaus. Also Frankreich, Italien sind jetzt so ganz vorne auf der Liste, auch Spanien. Weil wir gesagt haben, okay, damit können wir wahrscheinlich auch die Schwankungen noch mal besser ausgleichen.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, welche Länder spielt ihr da sonst noch? Weil ich habe auch, wie du gerade gesagt hast, in manchen Ländern wird es immer regnen. Also ich denke da jetzt an Großbritannien und dergleichen. Und in manchen wird immer die Sonne scheinen und das wäre wahrscheinlich so eher Spanien, Gegend Valencia und dergleichen. Da werden sich wahrscheinlich die Sonnenschirme ein bisschen besser verkaufen als in London. Kann ich mir jetzt gerade vorstellen. Was deckt ihr da für Länder ab? Beziehungsweise was hast du da für Erfahrungen? Welche Portfolios funktionieren da besser? Oder ist es genau nach dem Wetter gerichtet sozusagen?
Also als Unternehmen insgesamt sind wir eigentlich weltweit aktiv in über 50 Ländern, wobei wir viele Länder dann mit Partnern vor Ort abwickeln. Mhm. Also du hast das Großbritannien angesprochen, eigentlich nach dem ganzen Brexit-Thema haben wir da jetzt keinen Fokus mehr drauf gesetzt, sondern wickeln Großbritannien mit einem lokalen Landespartner ab, der auch auf Marktplätzen sehr fit ist, gerade einen eigenen Shop auch hochgezogen hat. Und das ist für uns einfach in der Form, zumindest in unserer Größe, einfach praktikabler. Es betrifft auch die USA, wo wir im Wesentlichen über Marktplätze aktiv sind, gerade einen Online-Shop in Planung haben, der auch auf unserer Software aufsetzt, aber dann vom lokalen Partner gemanagt wird, also gleich wie wir es auch mit der Schweiz beispielsweise machen. Also für uns selbst ist der Fokus tatsächlich der europäische, der Euroraum, die Nachbarländer, die wir auch von uns weg gut erfüllen können. Dann Osteuropa wird von Tschechien aus betreut, Polen, Tschechien und die Slowakei. Wo wir auch im Hintergrund gerade das Shop-System zwar umstellen auf eine einheitliche Plattform, aber die eben vom Land aus dann gemanagt werden. Und Asien sowieso ist es von uns aus nicht sinnvoll zu bedienen.
Genau, was glaube ich auch herausstreicht, ist die Lokalität dieses ich wüsste jetzt kein perfektes Wort dafür, aber wie so einen Country Manager für ein Land auch im Online-Handelbereich. Viele haben das im physischen Verkauf, ist das ein No-Brainer. Natürlich, ich verstehe die Leute besser, ich spreche ihre Sprache etc. Ich weiß aber auch viel besser über ihre Bedürfnisse Bescheid. Ich weiß, was für Strecken sie fahren, ich weiß, was sie für Autos fahren. Du hast jetzt zum Beispiel USA gesagt, ich glaube, in Österreich hätte man eher das Problem, dass ich einen großen Sonnenschirm gar nicht ins Auto kriege, weil wir grundsätzlich kleinere Autos fahren, Kompaktwagen, Kleinwagen etc. Und in Amerika fährt da Ford Ram vor die Tür und denkt sich, in dem gleich zwei mit. Also das ist über eine viel längere Distanz über der Autobahn, wo man bei uns wahrscheinlich einmal einen Parkplatz finden muss, wo ich den halbwegs einladen kann. Da haben wir ein ganz anderes Flächenproblem in der USA. Und da ist super, dass das so lokal gemanagt ist, weil wie soll ich das wissen aus Österreich, wenn ich zwei Wochen Urlaub dort mache vielleicht und aber eigentlich den Markt dort dominieren möchte, da braucht es dann irgendwo auch lokale Ansprechpartner, die dafür Verantwortung übernehmen und so diese Kleinigkeiten oder diese Marktinsights viel besser haben, als man selbst hat. Hast du sonst vielleicht noch irgendwelche Learnings, wo du sagst, das hättest du gerne entweder anderen mitgegeben oder früher gewusst?
Ich würde gerne noch was ergänzen zu dem internationalen Thema, was du angesprochen hast. Also ich glaube, dass die kulturellen Unterschiede selbst in der westlichen Welt zum Teil auch größer sind noch, als man sich das so täglich vor Augen führt. Also ich nehme jetzt, oder einfach die Gewohnheiten. Also ich nehme jetzt einfach auch die USA nochmal als Beispiel. In den USA ist es wohl einfach Standard, dass du das am Schluss deine Bestellung, selbst wenn du auf einer Website unterwegs bist oder in einem Online-Shop am Schluss über den Amazon-Checkout erledigen willst. Wo jetzt bei uns, zumindest für unsere Produkte, tatsächlich nach wie vor der eigene Shop der deutlich stärkere Kanal ist und Amazon im Vergleich nachrangig. So, wenn du jetzt mit einem amerikanischen Partner sprichst über die Implementierung der amerikanischen Seite, dann ist halt dieser Amazon-Checkout-Button, das ist das Nonplusultra, alles andere ist schon fast egal. Also es gibt einfach große Unterschiede und noch krasser wird es natürlich dann Richtung Asien. In Korea haben wir jetzt vor kurzem ein Shopping-Event gehabt im Fernsehen, wo ein so eine Art Shopping-TV, keine Ahnung, ob es das bei uns überhaupt noch so richtig geschaut hat, aber wo das dort richtig populär ist und wo über eine Stunde lang dann der Knirps-Regenschirm präsentiert wurde mit seinen Vorteilen und Designs und dass wirklich das Wasser abperlt und darunter ist ein Coating, was vor UV-Strahlen und vor der Hitzeeinwirkung besser schützt.
Wo ich mir denke, ja, in Asien hast du ein ganz anderes Thema mit Schirmen. Das hatte ich, das ist jetzt gerade voll ein Licht aufgegangen, wie du gesagt hast, schützt vor UV-Strahlen. Bin ich gerade drauf gekommen, dass asiatische Personen sehr oft sonnengeschützt mit Schirmen herumgehen, auch in Europa. Und das ist ja für euch ein Riesenmarkt dann dort. Ja. Also da ist der USP des Schirms ja auch ein ganz anderer als bei uns beispielsweise, beziehungsweise in Amerika. In Amerika vielleicht, keine Ahnung, zu nahe den Hurricane abwehren, sag ich jetzt mal. In Europa tatsächlich Regen und in Asien oder in asiatischen Ländern tatsächlich die UV-Strahlung zu schützen, um, ich sage jetzt zum Beispiel, einen besseren Hautteil zu erhalten oder ähnliches. Mega spannend, ich muss nach Asien reisen, habe ich gerade das Gefühl.
Es war wirklich amüsant, ich habe mir dann das Video von diesem Shopping-Ding da mal durch die KI laufen lassen, um zu verstehen, was die da nicht reden. Und das war echt amüsant, weil es die längste Zeit auch um Sonnenschirm ging und relativ wenig um Regenschutz. Und einfach auch von der Art, von dem, mit welcher Aufregung und Emotion da sowas präsentiert wird, wird bei uns wahrscheinlich dann niemand kaufen. Das ist einfach, genau um diese kulturellen Unterschiede geht es. Selbst Tschechien, Nachbarland von Österreich, hat zum Beispiel bei den Auflagendesigns ganz andere Wünsche jetzt als der deutsche, österreichische Kunde. Es wird noch viel stärker gemustert, auffälliger, stärkere Kontraste, während es bei uns eher die Unifarben oder die gedeckten Farben oder einfachen Muster sind, die gut gehen. Mhm. Also wie gesagt, das gibt es einfach designmäßig und im Verhalten einfach sehr, sehr große Unterschiede zwischen den Ländern.
Das ist so spannend. Also ich verstehe jeden, der Kultur studiert oder sich gerne mit anderen Kulturen auseinandersetzt, auch dann im wirtschaftlichen Sinne, weil du siehst auf der Landkarte, denkst du dir, ah ja, flächentechnisch ist Frankreich größer beispielsweise, das ist ja potenziell ein Markt von X%. Aber wenn du genau diese kleinen Quintessenzen da kennst, wie du gerade gesagt hast, mit Tschechien hat Bock auf mehr Farbe, auf mehr Kontrast, auf mehr Muster. Und hast du so diese typische Österreich-Person, die den klassischen matten, weißen, matten, schwarzen Regenschirm braucht, weil sie möglichst nicht auffallen möchte, kann das ein unglaublicher Marktvorteil sein, wenn ich kulturell verstehe, wie A, Länder oder B, sogar vielleicht Bundesländer unterschiedlich funktionieren. Also ich glaube, der Wiener oder die Wienerin funktioniert wahrscheinlich anders wie Tirol. Weil wir haben das komplette Land im Vergleich zum kompletten Stadtleben in Wirklichkeit, wo ich vielleicht viel mehr Unterschlüpfe habe, wo ich schnell unter die U-Bahn renne und eigentlich keinen Regenschirm brauche. In Tirol, wenn es da regnet, dann regnet es. Und wenn es bis nach Hause rennen musst, bist du dreimal duscht, bis dahin, wenn du keinen Regenschirm mit hast.
Also. Ja, der städtische Faktor ist definitiv auch immer ein. Also ich würde zwar nicht sagen, dass du in der Stadt weniger Regenschirme verkaufst, also vom Regen her glaube ich, ist es vielleicht nicht so stark, aber beim Sonnenschirm ist es ein Riesenthema, wo du in der Innenstadtlage wahrscheinlich eher einen kleinen Balkon hast, entsprechend einen kleineren Schirm brauchst, der aber vielleicht noch gut als Sichtschutz verwendbar ist. Da denke ich jetzt an unsere Balkonblende, die man sowohl als Sonnendach als auch als Sichtschutz aufstellen kann. Du brauchst schlaue Lösungen, wie du das Ding am Geländer festschrauben kannst, mit möglichst wenig Platzbedarf. Jetzt auch bei Sitzgelegenheiten, du wirst ein kleines Möbelstück vielleicht nur für zwei Personen brauchen oder eine ganz kleine, kompakte Lounge. Während du im ländlichen Regionen sehr stark auf große Sitzgelegenheiten, große Sonnenschirme unterwegs bist. Also das sind ganz andere Bedürfnisse auch in Stadt und Land, was jetzt den Outdoor-Bereich betrifft.
Mhm. Wieder in zwei Sätzen so viel gelernt. Ein Landhaus hat grundsätzlich mehr Platz, dadurch mehr Fläche, dadurch größere Verkaufsfläche, dadurch wieder logistisch wahrscheinlich ein bisschen herausfordernder im Versand im Vergleich zur Stadt, wie du richtig gesagt hast. Sichtschutz, vielleicht ein ganz, ganz heikles oder wichtiges Thema im städtischen Betrieb. Ich habe jetzt auch gerade an die Touristenshops gedacht, die dann schnell ihre Regenschirme rausstellen können. Das passiert wahrscheinlich am Land eher schwer, dass da jetzt gleich ein Shop um die Ecke ist, der auch Regenschirme verkauft. Deswegen sehr, sehr coole Learnings.
Und Touristenshops sind auch ein sehr spezifisches Thema.
Das ist immer die Frage, was die da verkaufen.
Also es gibt auch welche, die durchaus Qualitätsware haben. Also kann ich jetzt aus eigener Erfahrung von uns weg sagen, aber okay. Du hast ja da oft Schirme mit einem sehr hohen Österreich-Bezug. Mhm. Also zum Beispiel so Kunstschirme, irgendwelche Gemälde von Gustav Klimt oder so, stimmt, die vielleicht ja. So jetzt nicht die Topseller sind, aber in manchen POS verkaufen sich die richtig gut, gerade in so einem touristischen Umfeld.
Ja, wir haben jetzt erst von Wetterplanung gesprochen mit Performance-Marketing und Sortimentsplanung und dergleichen. Ein Touristenshop, wenn halt jemand gerade am Stephansplatz vorbeigeht, der kann halt wirklich am schnellsten reagieren. Der stellt schnell das Körperl raus mit einem Eurobetrag drüber, am besten noch mit einem Wien-Zeichen drauf. Da denkt man sich wahrscheinlich als Tourist, cool, nehme ich mit, ist ein Andenken und hilft mir gerade, meinen Bedarf zu decken. Deswegen doppelt gemoppelt und super gut ausgespielt.
So schnell sind wir leider online noch nicht, um den Bedarf zu
erfüllen. Schnell durch den Sonnenschirm auf einen Regenschirm ändern. Aber ja, ich habe so viele Ideen gerade im Kopf, die ich alle da reinquetschen wollen würde. Ich glaube, da sehen wir uns für eine zweite Session Podcasting auf. Muss ich vielleicht absprechen, ob man über solche Ideen schon reden darf. Aber cool, sehr, sehr coole Insights. Ich glaube, da habe ich persönlich jetzt auch gerade sehr, sehr viel mitgenommen wieder. Ich habe gedacht, ich habe schon von deinem letzten Vortrag sehr viel mitgenommen. Aber auch jetzt bezüglich kulturelle Unterschiede und ländliche Unterschiede, also sehr nicht demografisch, sondern das andere, das mit den Orten und grafisch. gerade extrem viel dazugelernt, wie man das im E-Commerce umwälzen kann. Ich würde mit dir jetzt gerne eine kurze Zeitreise machen, in dem Fall 6 Jahre in die Zukunft fahren und dir die Frage stellen, wie glaubst du, werden wir 2030 Gartenmöbel, Sonnenschirme, alles Mögliche, euer Sortiment in dem Fall, kaufen und verkaufen?
Also wir haben uns früher mal gedacht, Möbeln wird niemand online kaufen. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ist doch egal, wir bestellen jetzt einfach mal ein paar Tische und Stühle auch für uns, weil normalerweise haben wir die nur direkt im Auftrag gefertigt für unsere Kunden. Und haben wir gesagt, egal, das testen wir jetzt einfach mal. Und dann haben sie sich wirklich verkauft. Und mittlerweile ist daraus ein kleines, nettes Online-Sortiment geworden. Also Möbel haben einfach die Herausforderung, dass sie einen extremen Lagerplatz brauchen. Das heißt, du musst schon relativ genau vorausplanen, was du nächstes Jahr brauchst, weil das ist jetzt nicht so lustig mit, das liegen wir jetzt mit 2 Jahre auf Lager und irgendwann wird schon jemand verkaufen. Ne? Das heißt, wir haben immer sehr, sehr vorsichtig das Thema angepackt. Eben, wie gesagt, normalerweise fertigen wir nur im Auftrag für die Handelskunden. Und wenn ich es jetzt beobachte, wie die Entwicklung da ist, die letzten Jahre, wäre jetzt meine Vorhersage, dass viele Kunden keine Lust mehr haben, irgendwo hinzufahren, sich womöglich noch einen Transporter mieten zu müssen, irgendwo, um das Zeug da irgendwie dann nach Hause zu bekommen, sondern gerade diese großen, sperrigen, schweren Gegenstände, kann ich mir vorstellen, dass der Trend zum E-Commerce noch weitergeht, gerade wo es immer besser auch wird, sich das vorstellen zu können über die Bilder, über teilweise auch Augmented Reality, haben wir jetzt bei den Möbeln zwar noch nicht, nur bei manchen Sonnenschirmen, aber du kannst dir immer besser vorstellen, was du bekommst über Foto, Video und andere Tools. Und du sitzt vielleicht auch daheim auf der Terrasse, kannst das mit der AR direkt hinstellen, schaust das direkt an, wie es ausschaut, du kannst nachmessen, passt das da überhaupt her und stehst in dem Geschäft und musst eben noch erstmal heimfahren und wieder zurückkommen. Also ich glaube, dass gerade bei diesen sperrigen und schwierig zu transportierenden Gegenständen, entgegen unserer Logistikdiskussion von vorher, der Trend zu online nicht mehr aufhaltbar sein wird.
Naja, da sieht man einen großen Disput zwischen Endkonsument und Anbieter. Als Anbieter denkst du dir, warum nicht einen kleinen Regenschirm? Weil logistisch viel einfacher. Genau. Auf der anderen Seite denkt sich der Kunde, wie du richtig gesagt hast, kein Transporter. Also ich kenne es von mir selbst. Waschmaschine magst du jetzt nicht selber abholen, besonders wenn du einen kleinen Wagen fährst. Dann ist einmal für dich die logistische Herausforderung sozusagen da. Wie besorge ich das? Mit welchem Auto? Mit welchen Leuten? Weil vielleicht kannst du es alleine dann gar nicht tragen. Ja. Was ist, wenn ich dann nicht durch die Tür komme? Ist das dann mein Problem oder haben da vielleicht andere bessere Lösungen? Und da hast du ganz recht, dass mit Augmented Reality, ich sage jetzt mal, Apple Vision Pro wird auch bald am Markt sein, glaube ich, aus der USA herübergeschwemmt. Wenn sich das so in unser tägliches Leben integriert, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man mal den Doppler Online-Shop offen hat, auf den Sonnenschirm klickt, sich mit der Brille in den Garten stellt und sich denkt, ich stelle ihn links hin oder ich stelle ihn rechts hin, weil wenn er dann da ist und du stellst ihn einmal links hin, bleibt er wahrscheinlich links stehen, weil du ihn dann nicht mehr abspannen möchtest und ihn entsprechend auf eine andere Position schieben wirst. Deine Meinung zum stationären Handel, wenn du sagst, es gibt auch viele Handelspartner und dergleichen, wie wird sich das 2030 entwickeln?
Also ich glaube, dass der stationäre Handel nach wie vor wichtig ist und seine Bedeutung haben wird. Beobachte jetzt auch von mir selbst. Ich kaufe natürlich auch online, aber es ist für mich offline noch nicht irgendwie vorbei, sondern es gibt schon Dinge, wo ich einfach gern hingehe und mal das anschaue und angreife und mal vielleicht draufsetze, jetzt in unserem Beispiel, einfach eine bessere Vorstellung noch mehr haben möchte. Und bei mir persönlich beispielsweise ist es Bekleidung, wo ich wieder ziemlich weggegangen bin von online jetzt eigentlich. Obwohl ich in der E-Commerce-Branche arbeite und da durchaus affin bin in dem Bereich. Und ich glaube, es hat jeder so seine Themen oder ist vielleicht die Frage dessen, wie sehr man sich mit was beschäftigt hat auch. Oder wie die persönlichen Erfahrungen sind. Vielleicht hat man schon mal was gekauft, was nicht gepasst hat. Das möchte man es vorher mal ausprobieren, bevor man es wieder zu Hause stehen hat. Also ich glaube, dass schon der stationäre Handel weiter seine Berechtigung hat. Wo er sicher gefordert sein wird, ist, die Produkte so zu präsentieren, dass man sie auch wirklich versteht. Also je weniger Personal auf der Fläche steht, was man leider immer wieder beobachtet, desto schwieriger ist es ja eigentlich auch erklärungsintensivere Produkte zu verkaufen. Also ich denke jetzt bei uns an einen Knips Sonnenschirm, den wir dieses Jahr neu eingeführt haben, den Knips Phoenix, der 2 Besonderheiten hat, nämlich erstens, es ist ein Sockel unten aus einer Metallplatte, eigentlich nur auf Rädern, wo du den Schirm einfach nur hineinstellst. Du musst nichts mehr festschrauben oder irgendwas. Du trittst nur in die Fußtaste, stellst den rein und das Thema ist erledigt. Wenn du den abbauen möchtest, gleiches, du steigst auf die Fußtaste, hebst ihn raus. Und gleichzeitig hat er noch in sich eine Gasdruckfeder eingebaut. Das heißt, der ist noch automatisch höhenverstellbar. Einfach nur mit der Schraube aufdrehen und der fährt hoch. So, jetzt ist es aber, wenn du ihn auf der Fläche stehen siehst, einfach ein schöner Schirm, der aber relativ teuer ist. Das heißt, du brauchst entweder wen, der dir den gut erklärt, oder entsprechend selbsterklärende Präsentation, weil du hast halt normalerweise kein Video und keine Website da stehen. Und ich glaube, dass das durchaus eine Herausforderung mittlerweile für den Handel ist, die Qualität in der Warenpräsentation, die wir online gewohnt sind. Für jeden, bis zur kleinsten Balkonklammer, versucht man mit besten Fotos oder vielleicht sogar Videos zu präsentieren, die Anwendung. Und ich glaube, da ist der Handel echt gefordert, Lösungen zu finden. Auch. Und das ist für uns auch ein großes Thema, wie gestalten wir unsere POS, unsere Verpackungen etc., wo wir echt auch viel Zeit investieren, die bestmögliche Information auf die Schachtel draufzubringen oder aufs Hangtag beim Regenschirm. Und aber ich glaube, dass das echt eine große Herausforderung wird, auch für die nächsten Jahre. Mhm. Was man also gleichzeitig auch auf online spiegeln kann. Also ich habe jetzt vorher jetzt über Virtual Reality oder Augmented Reality gesprochen haben, oder über die Bilder und Videos. Also auch online fordert uns die Content-Produktion schon auch durchaus heraus. Also diese Masse zu liefern, dass ich jeden Artikel so präsentiere, wie er es verdient hat, ist, glaube ich, nicht nur stationär, sondern auch online eine der größten Herausforderungen für die nächsten Jahre. Mhm.
Du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen mit, desto weniger Personal auf der Fläche steht, desto schwerer wird der Beratungsaufwand. Und jetzt mein Gedanke war, 2030, wir haben noch 6 Jahre bis dahin. Wir haben jetzt eine Generation, ich sage jetzt mal Gen Z. Ich habe vor kurzem einen Podcast mit der Katharina aus meinem Unternehmen aufgenommen, die 19 Jahre ist. Und die hat gesagt, sie informieren sich gar nicht mehr im Shop über die Funktionen, sondern ihre Recherche ist schon über TikTok und YouTube erfolgt. Das heißt, für mich die Frage oder die Hypothese, die ich stelle, ist, hat der Handel noch die Herausforderung überhaupt, dass aufgeklärt ist, oder ist es nur mein Showroom 2030? Ich meine, es ist sowieso nur ein Philosophieren, was in 6 Jahren passiert, aber ist vielleicht der Beratungsaufwand vielleicht schon längst gedeckt und das ist eigentlich nur mal ein Online-Shop in echt, sozusagen. Ich gehe rein, ich nehme die Produkte mit, weil ich gerade die Verfügbarkeit auf Lieferzeit null haben möchte. Mhm. Ich liebe diese Gedanken, wie man das so weiterspielen kann und sich in Zukunftsszenarien versetzen kann. Besonders, wenn man sich den Podcast 2030 anhört. Wie es dann wirklich war, so, oh Gott, urpeinlich.
Und dann denkt man sich wieder, was habe ich damals gesagt? Ja,
damals hatten wir noch keine UFOs.
Ja. Ich glaube, du musst gar nicht bis zur Gen Z gehen. Ja. Ich glaube jetzt, das Internet ist doch die Plattform geworden, wo ich mich über neue Produkte informiere und nach Lösungen suche. Und es ist für mich eine ganz spannende Entwicklung der letzten Jahre, wieder am Beispiel Amazon. Unsere oberste Prämisse war ja immer, den Handel so gut wie möglich zu schützen, also unseren Stammkunden sozusagen, und haben deswegen auch an Amazon nie unser reguläres Sortiment verkauft, sondern gehen da ausschließlich mit extra für diesen Kanal produzierten Artikeln rein, um eben dem Handel sein exklusives Gebiet zu überlassen sozusagen. Mhm. Jetzt habe ich plötzlich den Effekt, dass der Kunde aber halt auf Amazon seine Suche beginnt und da dann gezielt nach Artikeln, also Artikel findet, die sein Problem lösen und damit dann aber in den Handel geht und dort sagt, ich möchte das Ding jetzt kaufen. Ja. Das hat aber ganz spannende Effekte, dass auch dann Mitbewerber, die vielleicht da weniger Rücksicht auf den Handel nehmen, einfach ihr ganzes Sortiment reingeben, plötzlich einen Vorteil kriegen, weil da eine Deckung stattfindet. Also ich sehe das Produkt auf Amazon, ich sehe das Produkt im Handel und das plötzlich, das was eigentlich als Schutz für den Handel gedacht war und uns Pluspunkte verschaffen sollte, zum strategischen Nachteil wird, wo man auch dann sich wieder immer wieder hinterfragen muss, ist meine Strategie die richtige?
Ich finde es auch, das was du gerade gesagt hast, dieses Amazon-Only-Produkt ausschließlich auf Amazon zu haben, dass ich nicht gegen den Handel konkurriere, weil das haben sicher sehr, sehr viele viele produzierende Unternehmen in Österreich, die sagen, wenn ich auf Amazon gehe, dann schießt mich der Handel ab. Das ist eine Lösung, die, glaube ich, nicht viele versucht haben oder noch nicht viele angedacht haben, dass ich einfach mit einem Log-Sortiment auf Amazon mal präsent bin, dass die Marke dort präsent ist, wo halt, ich sage jetzt mal, 50% der Leute auch tatsächlich einkaufen und ich nicht den Fehler mache, um einfach nicht präsent zu sein, weil dann gebe ich meine Marktanteile ab und so eigentlich den Handel wieder ein bisschen befruchte, weil der Handel dann wieder eigene Produkte hat, die ich nicht auf Amazon kriege und damit so ein bisschen ein Einkaufserlebnis imstande halte. Wieder sehr, sehr gut.
Also für uns war dieses Amazon-Sortiment definitiv damals ein Durchbruch, weil das Thema ja auch war, ich kann meine Produkte nur dann bewerben, wenn ich in der Buybox bin. Wenn ich jetzt aber als Hersteller meinen eigenen UVP einhalten möchte, wird es immer jede Menge Händler geben, die einen unterbieten werden, was aber gleichzeitig mir jede Werbemöglichkeit nimmt. Ja. Amazon pusht immer den Bestseller, das heißt, wenn du entsprechende Massen verkaufst, wirst du auch nicht oben sein. Und Das hat man auch gesehen, als wir begonnen haben und du hast bei Amazon gesucht und hast Knirps eingegeben. Ich glaube, der erste Knirps war irgendwo bei Position, also auf jeden Fall über 50, ich glaube um die 100. Bei Top 100 irgendwo war der erste Knirps gerankt. Und das haben wir gut geschafft, jetzt zu drehen damit, dass wir jetzt über diese Exklusivartikel auch Artikel mit guter Drehung hineinbekommen haben. Und der Effekt war, dass eigentlich das gesamte Knirps-Sortiment, auch das unserer Händler, gestiegen ist. Einerseits, weil die Marke einfach viel, viel mehr Werbung bekommen hat. Und andererseits, weil Amazon gelernt hat, Kunde sucht Knirps, Kunde kauft Knirps und nicht irgendein No-Name. Mhm. Und aus der Perspektive war für uns dieses Sortiment extrem wichtig.
Das ist sehr, sehr schön. Perfekt. Und ich glaube, mit dem würde ich jetzt auf meine letzte Frage für dich noch eingehen. Du hast jetzt ganz viele Dinge gelernt, die du in der Vergangenheit gelernt hast und die wir jetzt auch in der Gegenwart präsent haben. Was willst du jetzt noch bis zum Jahresende lernen?
Wie wir unsere Daten so sauber kriegen, dass am Schluss auch die Buchhaltung mit mir glücklich ist.
Okay. Ich sehe die Buchhaltung gerade klatschen.
Also wenn wir würden sie wahrscheinlich klatschen. Ja. Also wir haben ein sehr gutes Wachstum gehabt die letzten Jahre. Wir haben uns echt sehr, sehr viel fokussiert auf die verschiedensten Themen, also bis hin zur Logistik, nicht nur auf den Verkauf. Wir haben uns auch viel um die Buchhaltung gekümmert, aber bis heute sind wir immer wieder in der Situation, dass wir uns danach die Frage stellen, okay, mittlerweile habe ich gelernt, wie wir es richtig machen können. Soweit bin ich schon. Aber irgendwo hängt es dann doch immer wieder. Und irgendwo bist du wieder am Korrigieren im Nachhinein. Und ich möchte lernen, dass wir das ja nicht so aufgleisen, dass wir wirklich an den Punkt kommen, die manuellen Schritte so weit wie es geht zu vermeiden und so viel wie möglich zu automatisieren, weil das, glaube ich, die einzige Möglichkeit ist, auch wirklich zukunftsfähig zu werden, von der Kostenstruktur her und von der Geschwindigkeit her. Mhm. Also Geschwindigkeit sogar noch vor Kosten. Also die Geschwindigkeit ist einfach key. Gerade im Onlinehandel, und das funktioniert nur mit guter Automatisierung, und das ist eines unserer größten Lernfelder im Moment.
Sehr cool. Also für all die, die auf diese Frage eine Lösung haben, die dürfen, glaube ich, jetzt gerne mit dem Michael im Nachgang sprechen, wozu ich zu meiner letzten Frage komme. Wenn Leute jetzt sagen, hey, der Michael, der hat gerade mega coole Insights auf Amazon-Only-Produkte, D2C-Strategie, wetterbedingte oder kulturell bedingte Sortimentsplanung etc. Wenn ich mit dir in Kontakt kommen möchte, wie komme ich am besten mit dir in Kontakt? Auf welchen Kanälen finde ich dich?
Also man findet mich auf LinkedIn am besten und sonst einfach bei einer der nächsten Veranstaltungen anquatschen, wo wir uns sicher auch wieder treffen werden.
Sehr, sehr fein. Perfekt. In diesem Sinne, lieber Michael, vielen lieben Dank für deine wahnsinnig coolen Einblicke. Ich hoffe, da sind ganz, ganz viele Sachen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei. Sie haben auf eine gute Dreiviertelstunde maximalen Input und maximalen Mehrwert kommen. Und vielen lieben Dank, dass du so viel Insights da dazu geliefert hast, dass wir als Branche da ganz, ganz viel von dir auch lernen dürfen und auch aus deiner Branche lernen dürfen. In diesem Sinne mag ich mich ganz recht herzlich bei dir bedanken. Falls du vielleicht noch einen Abschlusssatz hast, kannst du den sehr gerne noch loswerden. In diesem Sinne, ja, Michael, dein letztes Wort, bitte.
Thomas, vielen Dank für die Einladung. Hat mich echt gefreut, und ich erzähle gerne einfach so ein bisschen aus der Praxis, weil ich selber da immer wieder unheimlich viel profitiere. Also gerade in meinen Anfangsjahren habe ich sehr, sehr viel von Veranstaltungen, Podcasts waren damals noch nicht ganz so, aber von Veranstaltungen, von so Insights mitgenommen, und auch bis heute über die verschiedensten Vortragenden und Podcasts ist immer wieder spannend. Genau, und deswegen teile ich auch gern von unseren Erfahrungen.
Sehr, sehr cool. Das ist es, um das es geht. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis bald. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts mit Michael Ornig. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne und bewerte uns gerne positiv, falls du es nicht schon gemacht hast. Gerne kannst du uns wieder deine Fragen zukommen lassen, und wir versuchen im Zuge der nächsten Podcast-Folgen diese zu beantworten. In diesem Sinne war es das schon wieder, und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Mal.